Bei Musikinstrumenten, vor allem auch zum Beispiel beim Klavierspielen, braucht man ja die Finger, also auch die Gelenke. Und sie sind ja Orthopäde und als Orthopäde stellt sich mir immer vor, dass jemand für die Knochen und die Gelenke zuständig ist. Aber es ist ja noch viel mehr.
Ja, naja, die Knochen und Gelenke, das ist schon der Hauptjob des Orthopäden, aber die Knochen und Gelenke werden ja von Sehnen und Bändern zusammengehalten. Die Knochen werden von Muskeln bewegt, die Muskeln werden von Nerven angesteuert, die Nerven werden vom Gehirn gesteuert, also es gehört schon relativ viel letztendlich auch dazu, zu dem orthopädischen Fachgebiet. Also es ist nicht tatsächlich nur der harte Knochen, sondern letztendlich auch die weiche Birne. Kommt auch noch mit dazu. Also wo man sich auch ein bisschen auskennen muss, dass man einfach so auch die manchmal nicht direkt auf der Hand liegenden Zusammenhänge erkennen kann.
Das macht den Beruf wahrscheinlich auch irgendwo sehr spannend. Das heißt aber, als Orthopäde muss man nicht unbedingt operieren, wenn man nicht in der Klinik arbeitet, oder?
Genau. Also das gibt ja in der Orthopädie generell die beiden Ausrichtungen, dass man sagen kann, also ich gehe mehr in die sogenannte operative Richtung, dann richte ich natürlich dann ab einem gewissen Punkt meine Ausbildung auch darauf aus. Oder aber ich sage, ich werde der sogenannte konservativ tätige Orthopäde, der also nicht operiert, der auch versucht, Krankheiten erstmal ohne Operation wieder für den Patienten in guten Zustand zu überführen. Und der sich natürlich sehr, sehr viel, der konservative Orthopäde mit Schmerzpatienten, akuten Schmerzpatienten und auch chronischen Schmerzpatienten, die also über viele Jahre an Schmerzen leiden, beschäftigt.
Mir hat mal jemand gesagt, dass man ein gutes räumliches Denkvermögen braucht, wenn man Orthopäde werden will. Ist das richtig?
Wenn ich operieren will, schon, dann muss ich gut räumlich operieren. Also ich weiß, dass in meiner Ausbildung in der Orthopädie hatten wir einen grandiosen Oberarzt, der bei kleinen Kindern Beckenoperationen gemacht hat und diese Becken operativ verschoben hat, dass sie wieder in einem richtigen Winkel stehen. Das hat mich immer wieder verblüfft, wie er da die Knochen zurechtgeschoben hat und das hinterher auf dem Röntgenbild tatsächlich so war, wie es sein sollte. Also das wäre ohne räumliches Vorstellungsvermögen nicht gegangen. In der konservativen Orthopädie bräuchte ich das nicht so.
Und was ist da jetzt konkreter Unterschied zum Chirurgen? Also ein Orthopäde, der macht dann nur die Gelenk- und Knochen-OPs quasi und der Chirurg muss alles können, obwohl es da ja auch noch Unterteilungen gibt, zum Beispiel Viszeralchirurgie,
Genau.
ne?
Also früher war das ja so, also ich gehöre ein bisschen zur älteren Generation. Früher hat der Chirurg wirklich alles operiert. Der hat einen Schenkelhalsbruch operiert, der hat einen Oberarmbruch operiert, der hat eine Gallenblase operiert, der hat Tumoren operiert. Also der gehörte nicht nur der Knochen zu dem Aufgabenbereich, sondern auch der Bauchraum, der Brustkorb, alles. Und das ist ja letztendlich für den Orthopäden ja ein verschlossenes Gebiet. Also der operiert an der Wirbelsäule, der operiert an den Gelenken, der operiert auch an den Muskeln, ganz klar. Aber so der Brustkorb und der Bauchraum sind für den Orthopäden tabu. Da hat er nichts zu suchen.
Okay, dann zurück zu den Gelenken. Ich habe ja gelernt, es gibt verschiedene Gelenke, echte und unechte. Und für ein echtes Gelenk brauchen wir zwei Gelenkkörper, also zwei Gelenkflächen, die von Knorpel überzogen sind. Und dazwischen befindet sich der Gelenkspalt, der mit einer Schmierflüssigkeit, also Synovialflüssigkeit, ausgekleidet ist.
Genau.
Okay. Und mittlerweile nehmen ja die ganzen Gelenkbeschwerden zu. Viele sprechen von Arthrose, obwohl das auch so ein Fachbegriff wieder ist. Was kann man sich unter Arthrose vorstellen?
Naja, Arthrose bezieht sich genau auf die Strukturen, die Sie eben gerade geschildert haben. Arthrose heißt ganz einfach, dass der Knorpelschicht der beiden miteinander in Kontakt stehenden Gelenkflächen, dass der dünner wird, damit weniger belastbar wird, dass es im Laufe dieses Abbaus des Knorpels auch zu kleinen Einrissen und Einbrüchen in den Knorpel kommen kann. Und im schlimmsten Fall, das ist dann die sogenannte viertgradige Arthrose, hat man gar keinen Knorpel mehr. Dann spricht man von einer sogenannten Knochenglatze. Das heißt, der Knochen liegt vollkommen frei und es ist überhaupt kein Knorpel mehr im Gelenk vorhanden. Und dann läuft man, wie man so schön landläufig sagt, auf der Felge. Mhm. Und das kann relativ schnell gehen. Das kann sehr lange, über Jahre und Jahrzehnte sich entwickeln. Das hängt natürlich auch von der primären Ursache ab, weil es gibt viele Gründe, warum eine Arthrose entsteht. Und der Verlauf ist uns als Ärzten auch nicht immer vorhersehbar. Wir können dem Patienten nicht sagen, also pass mal auf, das dauert bei dir jetzt 5 Jahre oder 10 Jahre. Wir sind manchmal erstaunt, auch wie lange sich eine Arthrose in einem gewissen Stadium hält und sind manchmal auch erschrocken, wie schnell innerhalb von einem Jahr sich mal, sag ich mal, eine Arthrose so entwickelt, dass man tatsächlich um eine Operation gar nicht mehr herumkommt.
Wäre dann quasi so die Vorstufe von der Arthrose ein Knorpelschaden, das gibt es ja auch, oder so ein Knorpelabriss, da wird ja häufig eine ASK, also so eine Arthroskopie durchgeführt.
Genau.
Und was wird da konkret gemacht?
Im Prinzip bei einem Knorpelschaden letztendlich kann man gar nicht so viel machen. Es gibt, wenn man, der Wunsch ist ja letztendlich immer, dass wenn ich irgendwo einen Knorpelschaden habe, dass ich irgendwo mir neue Knorpel entnehme und ihn da reinsetze. Das gibt in begrenztem Maße, geht das auch. Es muss aber ein sehr kleiner, umschriebener Defekt sein, dass ich da wirklich eine sogenannte Knorpeltransplantation machen kann. Wenn es ein größerer, flächenhafter Defekt ist, funktioniert das im Moment, muss man immer sagen. Doch nicht, weil ich ja letztendlich keine Möglichkeit habe, diesen Knorpel, den ich da aufbringen will, dass er irgendwo Kontakt hat. Der fließt mir sozusagen wieder weg. Ja. Ob das in 10 oder 20 Jahren, ob es da Möglichkeiten gibt, dass man so eine Matrix bauen kann, auf der sich dann die Knorpelzellen wirklich anhaften und da wieder Kontakt haben. Das wäre toll. Da wird auch viel geforscht, aber im Moment ist das noch nicht der Fall. No, im Moment macht man es einfach so, wenn man einen größeren Knorpeldefekt hat, dass man versucht, vorsichtig und mit so wenig, ja, wie möglich invasiv diesen Knorpel etwas zu kletten, die Ränder abzukletten, dass da jetzt der auf der korrespondierenden Fläche sich da kein neuer Schaden entwickelt. Aber vielmehr kann man im Prinzip da an dem Knorpelschaden gar nicht machen. Also man richtet dann wirklich mehr vielleicht auch so ein bisschen den Blick darauf, wie kann ich das Gelenk insgesamt entlasten. Wenn ich zum Beispiel eine starke Fehlstellung habe, kann ich da etwas korrigieren, um den Knorpel zu entlasten, damit er sich nicht so schnell weiter verschlechtert, die Situation im Knorpel.
Gibt es so präventiv irgendwas, was man machen kann, um Arthrose vorzubeugen? Oder gibt es Sportarten, die da besonders für anfällig sind oder Sportarten, die dem eher vorbeugen?
Naja, also erstmal, wenn Sie fragen, kann ich was machen, um dem Knorpelabbau entgegenzutreten, kann man ganz viel machen. Also ich kann auf mein Gewicht achten. Das ist leider bei uns in Westeuropa das Hauptproblem oder eins der Hauptprobleme, dass viele Menschen leider zu übergewichtig sind und dafür ist unser Knorpel nicht geschaffen. Das kann der nicht auf Dauer tragen. Wir bewegen uns leider immer weniger. Das ist auch so. Es gibt Studien, die einfach sagen, vor 40, 50 Jahren hat sich der Mensch am Tag 15 bis 20 Kilometer bewegt, also zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Das schafft heute kaum noch jemand. Ja, auch das ist wichtig, also Bewegung ist ganz wichtig. Und natürlich muss man auch das Thema Ernährung ansprechen. Wow. Also wir sind gerade nach dem Krieg, war das ja auch ein Zeichen des Wohlstandes, dass man Fleisch essen konnte. Das war, wer viel Fleisch essen konnte, hatte es sozusagen geschafft. Nur dieser Wahnsinns-Fleischkonsum, der ist nicht nur ökologisch ein Wahnsinn, der ist auch für unseren Stoffwechsel nicht gut. Und auch da fallen Abbauprodukte an, die letztendlich das Milieu dieser sogenannten Synovialflüssigkeit, dieser Schmierflüssigkeit so verändern, dass es auch zu einem Abbau vom Knorpel kommen kann. Also es gibt nicht eine Ursache, es gibt viele Ursachen, aber wir haben viele Möglichkeiten, da auch anzugreifen, um zu sagen, wie kann ich es verhindern? dass ich möglicherweise frühzeitig eine Arthrose bekomme. Aber leider muss man auch sagen, es gibt auch Menschen, die im Prinzip alles richtig machen, die bewegen sich, die sind schlank, die ernähren sich sehr gesund und trotzdem kriegen die mit 50, 60 eine Arthrose, dass es kracht. Dann kann man einfach sagen, okay, ein bisschen spielt da vielleicht auch das Erbgut oder eine Veranlagung eine Rolle, denn dagegen können wir natürlich nichts machen.
Ich würde hier einen kurzen Einschub machen und vielleicht ein bisschen erklären, was Knorpel ist, weil ich mir vorstellen kann, dass das für viele auch so ein abstrakter Begriff ist. Es gibt ja verschiedene Arten von Knorpel. Es gibt ja elastischen Knorpel, den wir zum Beispiel am Kehldeckel haben oder auch an der Ohrmuschel. Es ist noch eine relativ, ich würde sagen, verformbare oder biegsame Substanz, wenn man das beschreiben kann. Und was ja beim Knorpel so spannend ist, dass der zum Beispiel im Klingeling haben wir auch viel Knorpel über das herumdiffundierende Blut ernährt wird. Und deswegen sagt man ja, dass sich Knorpel nicht selbst erneuern kann. Und wenn er einmal zerstört ist, dann ist er nicht mehr regenerationsfähig. Weil er zum Beispiel kein eigenes Blutgefäßsystem hat, das ihm Nährstoffe herantransportiert. Ich habe jetzt spannenderweise gelesen, dass wenn man Calcium, Vitamin D und Vitamin K zu sich nimmt, das ein bisschen den Knorpel erhält und dass daran ja auch viel geforscht wird, wie man da irgendwie den Knorpelschäden vorbeugen könnte. Ich glaube, eine der wenigen Maßnahmen wäre vielleicht eine Stammzelltherapie, dass sich vielleicht Knorpelzellen wieder neu bilden. Und es soll vielleicht auch dahin geforscht werden, ob es nicht doch Form geben könnte, dass sich Knorpel erneuern kann. Das finde ich sehr spannend.
Da sind Sie mir natürlich bei weitem voraus. Da stecke ich nicht mehr so ganz genau drin. Was man sagen kann, Knorpel ist ja nicht, das ist ja keine statische Geschichte, sondern es wird ja immer wieder Knochen, Knorpelzellen werden ja aufgebaut und abgebaut. Mhm. Das ist ja sozusagen, und wenn wir ein gesundes Gelenk haben, haben wir ein sogenanntes Steady State. Es wird genauso viel aufgebaut wie abgebaut. Gefährlich wird es dann, wenn mehr abgebaut wird, wenn mehr Zellen abgebaut werden als aufgebaut werden, dann gibt es ein Ungleichgewicht, was dann auch zu einer Arthrose führen kann. Der Knorpel ist im Prinzip eine relativ elastische Substanz, hat einen hohen Flüssigkeitsgehalt. Und das ist natürlich ein Problem, auch wenn wir älter werden. Älter werden heißt, dass unsere Strukturen, Muskel, Sehnen und gerade auch der Knorpel, dass die Flüssigkeit verlieren. Damit werden die etwas spröder von ihrer Struktur her. Und es kann dann natürlich auch dazu führen, dass durch diese weniger Elastizität es zu kleinen Rissen, zu kleinen Knorpeleinrissen kommen kann, die dann größer werden und dann zu einer beginnenden Arthrose führen können, die sich dann weiterentwickeln kann. Über das Thema, inwieweit man das beeinflussen kann, dass sich Knorpelzellen neu bilden, das ist ein Wunsch, so wie das ewige Leben. Ob man das irgendwann mehr erreichen kann, weiß ich nicht. Ich weiß auf alle Fälle, dass man lange da dran ist. Was seit der neueste Stand der Forschung ist, das weiß ich aber nicht. Das kann ich nicht sagen.
Ja, kein Problem. Sie haben aber eben auch von Fehlstellungen gesprochen. Am Knie gibt es zum Beispiel die bekannten X-Beine oder O-Beine, dass die Gelenkachsen nicht richtig in einer Linie zueinander stehen. Und das kann dann auch Arthrose fördern, oder?
Ja, das ist so. Es gibt ja so in meiner Generation, es gab ja einen Fußball, Pierre Littbarski, der hatte ja O-Beine, da konnte man wirklich durchschießen. Mhm. Ja? Und natürlich ist das so, dass durch diese sehr starke Fehlstellung des O-Beins oder des X-Beines der Gelenkknorpel einseitig belastet wird. Beim O-Bein ist es so, der innere Anteil des Kniegelenkes wird stärker belastet, beim X-Bein eher der äußere Teil des Gelenkes. Und das kann, wenn das sehr stark ausgeprägt ist, zu einer einseitigen Arthrose führen. Jetzt kommen wir natürlich irgendwie da in den Konflikt, dass wir sagen, naja, wollen wir denn jeden Menschen, der jetzt ein starkes X-Bein hat oder ein O-Bein hat, operieren, damit die Beinachsen gerade werden? Weil wir wissen ja gar nicht, ob aus diesem X oder dem O tatsächlich eine Arthrose resultiert. Es ist nur ein möglicher Faktor, der dazu führen kann. Man war da früher, ja, hat man das sehr, die Patienten auch sehr gedrängt, das müssen wir machen. Und das sind aber keine kleinen Operationen, das sind relativ große Operationen, diese Korrekturoperationen der Beinachsen. Und da ist man heute eher doch etwas zurückhaltend. Man kann das auch versuchen, ein bisschen durch Einlagen oder sowas auch ein bisschen zu korrigieren. Und ist da eher vorsichtig geworden. Manchmal ist es auch schwierig. Man kann ja zum Beispiel durch einen Unfall, wenn ich eine Oberschenkelfraktur oder eine Schienbeinkopffraktur habe, kann sich auch durch einen Unfall sekundär eine Fehlstellung im Bein zum Beispiel entwickeln, die dann häufig dazu führt, dass es zu einer Arthrose ist. Dann ist es manchmal schon sinnvoll zu sagen, okay, wir haben jetzt eine einseitige Fehlstellung und das korrigieren wir dann doch, um sozusagen im späteren Alter eine Arthrose zu vermeiden. Aber wie gesagt, diese Korrekturoperationen, das sind keine kleinen Eingriffe, so wie eine Gelenkspiegelung, sondern die werden immer mit einer Durchtrennung des Knochens, entweder im Bereich des Oberschenkels oder des Schienenbeines, durchgeführt. Die müssen mit einer Platte stabilisiert werden, der Knochen muss wieder richtig zusammenwachsen. Also das ist nicht so eine Lappalie, so eine Operation.
Verstehe. Aber Einlagen kann man ja theoretisch einfach verschreiben. Gibt es da auch Indikationen?
Ja, also das ist zum Beispiel, wenn jetzt jemand einen ganz ausgeprägten Plattfuß hat, ne? Also wir nennen das einen Knicksenkfuß, ist ja die Statik des Beines auch dadurch verändert. Und das kann man natürlich versuchen, wenn das bei Kindern der Fall ist, kann man das viel mit Fußgymnastik versuchen zu trainieren, dass diese kleine Bein- und Fußmuskulatur trainiert wird. Beim Erwachsenen macht man das eher mit einer Einlage, die dann sozusagen das innere Fußgewölbe anhebt und damit erreichen soll, dass Fuß und Bein wieder in einer besseren Achse zueinander stehen, um zu vermeiden, dass da eine Fehlstellung entsteht. Bei jemandem, der ein starkes oder ein stärkeres O-Bein hat, kann man zum Beispiel durch eine Erhöhung des Fußaußenrandes versuchen zu erreichen, dass die Beinachse sich wieder ein bisschen der Normalachse annähert. Es gibt viele Patienten, die das wirklich als angenehm empfinden, auch wenn man es äußerlich gar nicht so sieht. Das ist jetzt nicht so, wenn ich dem eine Einlage mache, dass man sagt, oh, das jetzt ist ja das Bein gerade, so funktioniert das nicht. Aber der Patient merkt häufig, dass die Belastung des inneren Anteils nicht mehr so groß ist, dass er weniger Schmerzen hat zum Beispiel dadurch. Man macht das nicht, das ist nicht viel, das sind in der Regel 4 Millimeter, die der Außenrand erhöht wird, also man darf das auch nicht zu viel machen, aber das kann bei einigen schon wirklich zu einer Entlastung führen. Und bevor man an irgendeine Operation denkt, sollte man immer solche einfachen Maßnahmen, die ja risikoarm sind, sollte man immer erstmal in Angriff nehmen, bevor ich irgendwie sage, ich mache eine Spiegelung, gehe also zum Beispiel in das Gelenk rein.
Ich höre aber auch von manchen, dass sie die Einlagen als unangenehm empfinden, tragen oder die dann eher zu Blasen führen, weil das der Fuß nicht gewohnt ist. Also man sollte die ja dann wahrscheinlich, so sehe ich das als Physiotherapeutin, ja auch nicht permanent tragen, oder?
Nee. Also und wenn ich jetzt, sage ich mal, zum ersten Mal eine Einlage kriege und sage, ich laufe jetzt den ganzen Tag damit rum, ist das natürlich unangenehm. Das hängt natürlich auch damit zusammen, wie korrigierend diese Einlage gebaut worden ist. Wenn das eine Einlage ist, die relativ viel korrigiert, also die viel das Fußgewölbe anhebt und auch so eine Quergewölbestütze noch hat, die relativ hoch ist, dann trage ich die am Anfang eine Stunde und steigere das langsam. Und es gibt auch Patienten, die sagen, also ich habe das wirklich versucht, ich habe es immer wieder versucht, aber ich finde das unangenehm, es tut mir weh. Dann habe ich entweder die Möglichkeit beim Orthopädietechniker, dass ich da ein bisschen was von den korrigierenden Maßnahmen wegnehme, die ein bisschen flacher mache. Oder aber es gibt einfach Leute, die sagen, es tut mir leid, das kann ich nicht. Dann geht es halt nicht. Dann war es ein Versuch wert, aber dann kann der halt keine Einlagen tragen.
Braucht man da irgendwie vom Orthopäden oder Hausarzt eine Überweisung zum Orthopädietechniker oder kann man da einfach hingehen und sagen, ich habe Probleme beim Laufen, der misst dann die Füße aus und stellt individuell die Einlagen her oder wie läuft das ab?
Na, im Prinzip geht das über ein Rezept. Also wenn der, sage ich mal, der Orthopäde oder auch der Hausarzt, also das Rezept ist nicht an den Orthopäden gebunden, das kann auch ein Hausarzt machen. Wenn der Hausarzt sagt, oh, der Fuß, der sieht aber ziemlich dekompensiert aus, das wäre schön, eine Einlage zu machen, macht er in der Regel ein Rezept. Dann geht man zum Orthopädietechniker, der macht eine Laufanalyse oder macht so eine Standanalyse, dann geht man in so ein mit ganz vielen Sensoren versehene Druckplatte und da kann der genau sehen auf einem Monitor dann, wie ist die Druckverteilung, wie ist die Fehlstellung und kann danach dann auch eine Einlage konzipieren. Da ist natürlich, sagen wir mal, Luft nach oben immer. Die Orthopädietechniker haben dann natürlich, ja, wir können noch dies und das, das muss man aber natürlich dann separat bezahlen. Aber eigentlich die normale Einlage geht erstmal ganz banal über ein Rezept. Und man hat, glaube ich, im Jahr Anspruch auf 2 Einlagen. Ja, also die werden von der gesetzlichen Krankenkasse bezahlt. Bei der privaten Krankenkasse ist das nochmal anders. Weil wenn man die den ganzen Tag trägt, die verschleißen ja auch. Also von daher muss man nach einem Jahr, muss man einfach, wenn ich die viel trage, müssen die einfach getauscht werden. Weil dann ist auch die Unterstützung, die ist dann platt. Die hilft mir dann eigentlich nicht mehr. Ja, und außerdem ist es hygienisch auch nicht so ganz. An dem irgendwann muffelt so oder so.
Wenn Patienten zu mir kommen, die irgendwie schief laufen, dann sage ich denen, die sollen sich Schuhe angucken, unten vom Profil her, die sie schon öfter und länger tragen und gucken, auf welcher Seite die Abnutzung stärker ist. Da kann man auch selbst viel schauen, ob ich zum Beispiel über die Außenkante, was man ja eigentlich machen sollte, oder ist die Fußsohle links und rechts unterschiedlich hoch, belaste ich zum Beispiel die eine Seite mehr. Das finde ich auch ganz spannend. Aber ich bin eigentlich kein so großer Fan von Einlagen. Ich sage dann gerne, wenn ihr eine Belastung habt, dann ja. Aber zum Beispiel zu Hause viel auf Barfuß laufen, Fußgewölbe trainieren.
Aber das eine schließt ja das andere nicht aus. Also es hängt auch immer von der Ausprägung ab. Ein leichter Knicksenkfuß finde ich auch. Der muss nicht korrigiert werden. Das kann man wirklich versuchen, mit Fußgymnastik auch hinzukriegen. Aber ein richtig starker, wirklich so ein Plattfuß, da kann ich kaum an mich halten. Also da muss ich dann schon zum Rezeptblock zücken und es zumindest versuchen, ob der Patient dadurch eine Erleichterung hat. Mhm. Das finde ich schon ganz wichtig auch. Und ich mache es zum Beispiel auch gerade bei Sportlern, wenn jetzt, sage ich mal, ein Jogger oder ein Läufer, der längere Strecken läuft, zu mir kommt und sagt, ich habe Knieschmerzen, ich habe Schmerzen mit der Achillessehne, dann sage ich dem immer, bring doch beim nächsten Mal deine Schuhe mit. Mhm. Ja, und nicht die neuen, sondern die ganz ollen, die du eigentlich gerade wegwerfen wolltest. Weil die sind für mich interessant, nicht die neuen. Ja, bei denen sehe ich noch nichts. Ja. Und auch da ist es zum Beispiel so, dass viele Sportler, die zum Beispiel so Achillessehnenbeschwerden haben, gerade so diese Ansatzreizung der Achillessehne, die sogenannte Achillodynie, dass man da wirklich schon noch auf die Fußstellung gucken sollte. Und da kann man wirklich einigen mit einer gut gebauten Einlage wirklich helfen. Das habe ich tatsächlich auch häufig erlebt, dass damit auch mit viel Geduld und mit einer Einlage auch diese Achillessehnenbeschwerden wirklich besser geworden sind. Weil einfach durch dieses starke Wegknicken des Fußes in der Regel zur Innenseite wird die Achillessehne auch so gereizt über den, dass es da manchmal halt einfach zu einer Entzündung kommt. Und da kann man mit einer Verbesserung dieser Fehlstellung des Fußes doch schon einiges erreichen.
Was ich auch immer ganz gut finde, ist, viele unterschiedliche Schuhe zu tragen. Ja. Also, dass man auch vielleicht mehrmals täglich die Schuhe wechselt. Ich habe das bei den Physioarbeitskollegen, die haben 3-4 Paar Schuhe in ihrem Spind stehen.
Kolleginnen. Kollegen haben bestimmt nicht so viel Schuhe.
Bei mir ist es eher so, ich habe ein paar Lieblingsschuhe und die trage ich dann immer gerne, was ja eigentlich dann auch wiederum nicht optimal ist, aber man gewöhnt sich dann so dran.
Ja.
Und zurück zu den Fehlstellungen. Da gibt es am Rücken ja auch häufig viele Probleme.
Ja.
Was ja wahrscheinlich auch so ein bisschen zu einer chronischen Volkskrankheit wird, weil wir auch viele Bürojobs haben, was wahrscheinlich nach Corona jetzt auch nochmal zugenommen hat mit Homeoffice und man da auch viele Patienten mit Rückenbeschwerden sieht. Ich weiß nicht, ob Sie da irgendwie so ein Krankheitsbild haben oder irgendwas, was besonders häufig ist. Ich sehe es häufig, dass viele Menschen wirklich eine Skoliose haben. Ich glaube, es ist schon fast normal, also einen schiefen Rücken zu haben, wo ich auch gelernt habe, dass eine echte Skoliose, also diese Wirbelsäulen, nur dann gegeben ist, wenn man auch eine Rotation, also eine Verdrehung der Wirbel hat und nicht nur eine Seitneigung. Ich habe mich jetzt auch gefragt, ob eine Skoliose, also diese schiefe Wirbelsäule, dazu führen kann, dass man eher einen Bandscheibenvorfall kriegt. Oder gibt es da eher andere Faktoren, die eine Rolle spielen?
Jetzt zu den Wirbelsäulenfehlstellungen muss man erstmal sagen, es gibt ja im Prinzip, je nachdem, von wo ich mir die Wirbelsäule angucke, gibt es ja erstmal zwei grundlegende unterschiedliche Fehlstellungen. Wenn ich mir den Menschen von hinten angucke und der weicht die Wirbelsäule zur Seite aus, das sieht man immer ganz schön, wenn man von hinten guckt und auf die Taillen schaut. Wenn die Taillen symmetrisch sind, kann ich erstmal davon ausgehen, dass der keine grobe Verkrümmung der Wirbelsäule hat. Wenn die Taillendreiecke sehr asymmetrisch sind, wenn es also auf einer Seite sehr stark eingezogen ist und auf der anderen Seite quasi gerade ist, kann ich schon sagen, okay, das sieht sehr verdächtig nach einer Skoliose aus. Eine andere Fehlstellung der Wirbelsäule ist aber auch noch, wenn ich mir den Menschen von der Seite angucke, weil dann nenne ich das nicht mehr Skoliose, sondern das nenne ich dann Hohlkreuz oder Rundrücken. Ja, auch das ist ja eine Fehlstellung der Wirbelsäule aus dem, naja, sagen wir mal, aus dem Idealmaß heraus. Und das, was wir heute eigentlich sehr, sehr häufig sehen, sind eigentlich diese ausgeprägten, also diese Patienten mit einem sehr ausgeprägten Hohlkreuz, was überwiegend aus einer Schwäche der Rücken- und Bauchmuskulatur resultiert. Auch da, wo es daraus resultiert, dass die Menschen zu viel sitzen, auch daraus resultiert, dass die Menschen sich zu wenig bewegen, einfach zu wenig Haltemuskulatur haben. Und dann sackt die Wirbelsäule so ein bisschen in sich zusammen, verliert so ein bisschen an Spannung und dann entwickelt sich dieses starke Hohlkreuz. Und dieses starke Hohlkreuz, das sehe ich schon auch als, naja, zumindest als ein Risiko für das Entstehen von Bandscheibenvorfällen, vor allen Dingen in der unteren Lendenwirbelsäule. Das sind für uns so, wir haben ja 5 Lendenwirbel und 12 Brustwirbel. Und immer zwischen 2 Wirbeln sitzt ja eine Bandscheibe und besonders die beiden unteren, die sogenannte L4-5 und die L5-S1-Bandscheibe, die sind bei diesen ausgeprägten Hohlkreuzmenschen sehr belastet, weil da einfach auch die größte Belastung draufkommt. Das sind die dicksten Bandscheiben. Die Bandscheibe ist da besonders dick, wo halt viel Belastung draufkommt. Und wenn ich dann noch diese Belastung steigere durch dieses sehr starke Hohlkreuz, ist das da unten ein potenzieller Gefahrenherd. Bei einer Skoliose, es gibt schon auch einfach nur seitliche Skoliose. Also Skoliose muss nicht immer mit einer Rotation verbunden sein. Diese Skoliose nennen wir eine Rotationsskoliose. Aber es gibt auch diese ganz, sagen wir mal, banalen Skoliosen, die wirklich nur nach einer Seite ausgebeult sind. Im idealen Fall haben die dann eine Gegenschwingung auf der anderen Seite. Damit kann sich das ein bisschen ausbalancieren. Wenn ich nur eine Ausschwingung in einer Seite habe, ist das von der Belastung der Wirbelsäule schon extrem. Ja, also dann ist das auf alle Fälle auch ein Risikofaktor für möglicherweise das Entstehen von Bandscheibenvorfällen. Aber auch durch diese sehr einseitige Belastung können auch Arthrosen an den Wirbelgelenken entstehen, die dann auch wieder Schmerzen machen. Die sind aber anders als die Schmerzen bei einem Bandscheibenvorfall. Also im Prinzip kann man sagen, alles, was so ein bisschen, ne, jedes, da haben wir ja vorher davon gesprochen, ein X-Bein ist nicht gerade so gesund, ein O-Bein ist nicht so gesund, ein starkes Hohlkreuz ist ein Risikofaktor, eine Verkrümmung der Wirbelsäule, alles, was so ein bisschen aus dem Lot rausgeht, muss man zumindest beobachten. Und wenn man das schon früh feststellt, zum Beispiel bei Kindern auch, muss man versuchen, da schon früh gegenzuarbeiten, dass es nicht später, wenn das mal Erwachsene sind, dass sie da Probleme bekommen. Sei es mit den Gelenken oder sei es mit der Bandscheibe.
Machen wir mal so ein kleines Fallbeispiel. Also angenommen, ich hätte jetzt Rückenschmerzen in der unteren Lendenwirbelsäule, vornehmlich links, und dann auch noch leichte Ausstrahlung ins Bein.
Okay.
Wie geht man als Arzt vor? Wie testet man, ob da jetzt ein Bandscheibenvorfall vorliegt? Haben Sie da irgendwie so eine Leitlinie, wie so ein Katalog, dass Sie sich erstmal den Rücken anschauen oder ein paar Tests machen? Oder wann entscheiden Sie, hier muss jetzt ein bildgebendes Verfahren angeordnet werden?
Also bevor ich mir den Patienten angucke, rede ich tatsächlich erstmal mit ihm und frage ihn einfach mal. Allein das Fragen ist ja schon gibt mir ja schon ganz viele Hinweise darauf, um was es sich eigentlich handeln könnte. Also wenn der Mensch zum Beispiel sagt, ich habe gestern beim Umzug ein Klavier getragen und seitdem habe ich Schmerzen unten in der Lendenwirbelsäule und ich kann mich auch nicht mehr so richtig gut bewegen, ist das schon auch ein Hinweis, dass der möglicherweise sich so eine Blockade zugezogen hat. Wenn der sagt, ich habe das schon seit vielen Wochen und das ist langsam immer schlimmer geworden und jetzt merke ich auch, dass das zunehmend ins Bein geht, dann frage ich natürlich auch, wohin strahlt das auch ins Bein? Eher nach vorne, eher nach hinten, strahlt das bis in den Fuß? Eine wichtige Frage ist auch immer, wenn Sie mal kräftig husten oder niesen müssen oder wenn Sie Stuhlgang haben und pressen müssen, tut Ihnen das weh? Führt das dann zu einer Verstärkung? Weil das wäre zum Beispiel auch ein Hinweis auf einen Bandscheibenvorfall, da ist dann so eine Druckerhöhung gibt. Deswegen ist das immer eine Frage, die ich gerne stelle, wie das beim Husten und Niesen ist. Und die meisten Patienten, die Bandscheibenvorfall haben, die sagen tatsächlich, oh, dann muss ich mich richtig festhalten und ich traue mich gar nicht mehr zu niesen, weil das so furchtbar wehtut. Und die mit einer Blockade, die sind einfach schief. Die kommen rein, das sieht man denen schon an, da muss man, natürlich müssen sie sich dann ausziehen, aber da siehst du schon gleich von Anfang an, die sehen so schief aus und krumm und können sich gar nicht richtig gerade machen. Das ist aber häufig ein akutes Ereignis. Und ja, wenn die, also das ist erstmal, wie hat sich das Ganze entwickelt? Ist es spontan entstanden oder hat sich das langsam aufgebaut? Haben die schon mal ein Schmerzmittel genommen? Hilft das Schmerzmittel oder hilft es gar nicht? Das sind ja erstmal schon erste Hinweise so auf die Entstehung dieser Schmerzen. Und dann ist natürlich klar, dann müssen sich die Menschen auch ausziehen, dass ich die untersuchen kann. Und das Erste, was wir eigentlich immer machen, ist, dass wir einfach sagen, gehen Sie mal auf den Zehenspitzen, gehen Sie mal auf den Hacken und stehen Sie mal auf einem Bein. Damit kann ich das auf ganz einfache Weise schon mal feststellen, gerade wenn es um die untere Lendenwirbelsäule, wo Sie jetzt Probleme haben, geht, feststellen kann, haben die zum Beispiel eine Lähmung. Weil wenn ich eine Lähmung im Fuß habe, kann ich nicht auf den Zehenspitzen oder kann ich nicht auf der Hacke gehen. Mhm. Ne? Und wenn ich eine höher gelegene Problem habe, habe ich so eine Schwäche im Bein, dass ich auch nicht auf einem Bein stehen kann. Das ist ein ganz einfacher Test, der dauert ein paar Sekunden, aber da habe ich schon mal den ersten Hinweis. Und dann stellt sich der Patient vor mich hin und dann gucke ich mir den von hinten an, da kann ich schon mal gucken, ist der schief oder ist der gerade? Dann beugt er sich nach vorne, da kann ich auch schon mal gucken, weicht der mir zur Seite aus oder kann der sich wirklich relativ weit nach vorne? Bei manchen ist es dann auch so, dass sie gerade mit den Fingerspitzen das Knie erreichen. Oh, jetzt tut das wahnsinnig weh, jetzt kann ich nicht weiter. Und ja, und dann gucken wir natürlich, wenn die jetzt, dann legen sich Patienten auf die Liege, dann ziehen die, müssen die Füße hochziehen, müssen die Füße runterdrücken. Und dann gucke ich natürlich einfach, haben die eine Lähmung. Und dann gibt es den großen Test, den sogenannten Lasekischen Test. Dann liegen die Patienten auf dem Rücken ganz flach und ich hebe das Bein an. Und die Patienten sollen gar nichts machen, was schon oft sehr schwer ist. Also wenn man Patienten sagt, mach du mal gar nichts, das fällt uns allen ganz schwer, wirklich locker zu lassen.
Das kann ich unterschreiben.
Und wenn man dann das Bein anhebt und die, sag ich mal, bei 20 Grad schon sagt, ah, das zieht jetzt ganz stark ins Bein rein, ist das natürlich ganz starker Hinweis darauf, dass das ein Bandscheibenvorfall ist. Also das hat man in der Regel, diese Problematik nicht, wenn ich eine Blockade habe. Ja. Und was ich natürlich auch fragen muss, wenn das Thema Bandscheibenvorfall im Raum steht, ob die das Problem Stuhlgang Wasserlassen haben, nicht ob die Verstopfung haben, sondern ob sie Stuhlgang Wasserlassen halten können. Weil wenn ich in der unteren Lendenwirbelsäule oder auch oben drüber einen Bandscheibenvorfall habe, der sehr groß ist, kann das auch mal zu einer Irritation der Nerven führen, die Blase und Darm versorgen. Und wenn das der Fall ist, dann muss ich ganz schnell reagieren, da habe ich nicht viel Zeit. No, dann muss ich die ins Krankenhaus einweisen, wenn die sagen, ja, ich habe mir heute ins Bett gemacht und konnte das gar nicht halten. Ich war ganz erschrocken, das ist mir total peinlich. Die Patienten sagen das häufig auch gar nichts von sich aus, weil ihnen das auch ganz unangenehm ist. Da muss man schon gezielt nachfragen. Aber dann sollte man die Leute schnell natürlich erstmal zu einer Untersuchung, meistens ein MRT, und dann auch ins Krankenhaus bringen. Wenn jemand jetzt einen sogenannten unspezifischen Rückenschmerz hat, der hat also keine Zeichen bei der Untersuchung oder bei der Befragung, dass da irgendwie ein Bandscheibenvorfall im Raum steht, sondern eine muskuläre Fehlbelastung oder eine Blockade, muss ich nichts röntgen. Auf dem Röntgenbild sehe ich nichts.
Ja.
Ja, also Es gibt auch eine Leitlinie für den sogenannten unspezifischen Rückenschmerz, die sagt, frühestens nach 4 Wochen, wenn der Schmerz auch nach 4 Wochen noch nicht besser geworden ist, dann kann man mal überlegen, ob man ein Röntgenbild oder besser ein MRT macht. Aber die gängige Praxis, wie sie leider, finde ich, häufig gehandhabt wird, dass bei der ersten Untersuchung schon ein Röntgenbild gemacht wird, ist, finde ich, eine unnötige Strahlenbelastung und hilft mir überhaupt nichts. Also von der, von meinen diagnostischen Maßnahmen.
Ich finde es halt immer eher witzig, wenn Patienten mit einem Rezept kommen, da sowas steht wie LWS-Syndrom. Hm. Und dann frage ich manchmal, und was hat der Arzt gesagt? Ja, nichts, machen Sie mal Physiotherapie. Und dann muss ich mir immer überlegen, was braucht der jetzt am meisten? Mittlerweile kann ich das, glaube ich, auch ganz gut differenzieren. Ich weiß aber noch am Anfang, so die ersten 1-2 Jahre, fand ich das dann auch immer so nichtssagend.
Ey, das ist nichtssagend. Aber ich werde jetzt, den Teufel tue mich jetzt zum Nestbeschmutzer machen. Aber leider ist es so, ich arbeite ja mittlerweile in einer Reha-Einrichtung und das Schöne an der Reha-Einrichtung ist, dass wir einfach tatsächlich mehr Zeit für den Patienten haben als in der Akutpraxis. Und ich mache da keine Wunderdinge, aber ich untersuche die Patienten in Unterwäsche einmal von oben bis unten. Wenn man das jetzt wie ich 30 Jahre macht, geht das auch relativ rasch. Man hat da so einen Ablauf im Kopf. Das Erstaunliche dabei ist, dass manche Patienten sagen, ach Herr Doktor, so genau hat mich ja noch niemand untersucht. Und das, finde ich, gehört zumindest einmal dazu, dass man einmal den Patienten auch unbekleidet sieht und den auch mal angefasst hat, auch mal, weil vieles, sage ich mal, an Spannung, an Muskelspannung oder eine Gelenkschwellung oder wenn ich den irgendwo drücke, dann merke ich auch, zuckt der sofort zurück, weil er einfach da so Schmerzen hat. Das sehe ich ja alles nicht, wenn der in Hemd und Hose vor mir steht. No. Also das ist ganz klar eine Forderung von mir. Also wir müssen einmal unsere Patienten einmal vernünftig untersucht haben.
Ja, das wäre auch bei mir im Examen von der Physiotherapie ein Durchfallkriterium gewesen. Ja. Habe ich direkt gelernt, Patienten werden nicht über Kleidung behandelt.
Ja.
Und darauf aufbauend hatte ich mich jetzt gefragt, ob vielleicht manche Patienten auch mal zum Rheumatologen gehen sollten, weil es gibt ja auch viele entzündliche Gelenkerkrankungen. Arthritis wäre ja auch eine entzündliche Gelenkerkrankung, wo ich mich gefragt habe, ob da vielleicht der Blick noch zu ungenau ist. Manche haben Beschwerden, wie zum Beispiel, dass man morgens schlecht aus dem Bett kommt, weil die Knochen und Gelenke alle wehtun. Gibt es da irgendwas, wo Sie das daran festmachen? Derjenige sollte jetzt vielleicht doch noch mal zum Rheumatologen gehen, zu einer genaueren Abklärung oder so Erkrankungen wie Rheuma, die sind, finde ich, noch gar nicht so stark in der Öffentlichkeit.
Also erstmal gehört es ja zu unserer Ausbildung, zu unserer Facharztausbildung auch dazu, dass wir schon auch uns mit rheumatologischen Krankheitsbildern beschäftigen und die auch zu einem Teil erkennen und behandeln können. Also es muss nicht jeder, der jetzt, wo wir den Verdacht haben auf Rheuma, müssen wir unbedingt zum Rheumatologen schicken. Das ist auch einfach ein Problem, weil es unglaublich wenig Rheumatologen gibt. Also es gibt wir haben teilweise Wartezeiten von einem halben Jahr, wenn wir einen Patienten zu einem Rheumatologen schicken wollen. Also wir haben zum Beispiel in Kassel einen Rheumatologen, der an eine Klinik angebunden ist und noch einen Rheumatologen, der in der Praxis ist. Kassel ist eine Stadt von 200.000 Einwohnern. Der nächste Rheumatologe sitzt in Göttingen. Göttingen ist genauso groß. Die brauchen auch welche. Und dann muss man schon nach Marburg fahren. Also es ist sehr dünn gesät. Deswegen kann man da nicht flächendeckend die Leute bei einem kleinen Verdacht sozusagen dahin schicken. Das, was Sie eben gesagt haben mit dem Anlaufschmerz, dass viele Patienten morgens erstmal so dieses Gefühl haben, sie müssen in Gang kommen und sowas, das ist häufig keine Arthritis, sondern das ist einfach eine Arthrose. Das ist einfach, dass Gelenke, in denen eine Arthrose ist, sei es Hüfte, sei es Knie, sei es auch die Fingergelenke, die ja ganz häufig betroffen sind, dass die einfach erstmal morgens in Bewegung kommen müssen. Und häufig ist es so, die Patienten sagen ja dann, wenn ich erstmal so eine Stunde in Bewegung bin, wenn ich vielleicht auch warm geduscht habe, ist das schon viel besser, kann ich mich viel besser bewegen, lassen auch die Schmerzen nach. Das ist eher ein Zeichen, so ein Anlaufschmerz im Rahmen von der Arthrose. Wenn die Patienten aber sagen, meine Gelenke sind zum Beispiel dick, ich habe immer wieder Schwellungen an meinen Gelenken, gerade so an bestimmten Orten auf den Fingergelenken, oder wenn sie sagen, meine Kniegelenke immer wieder, ohne dass ich was groß gemacht habe, die schwellen an, dann muss ich natürlich ein bisschen wach werden. Genauso auch, sage ich mal, wenn die Patienten sagen, dass sie das Gefühl haben, sie werden vom Rücken immer steifer, obwohl die sich eigentlich gerne bewegen und aktiv sind. Auch da muss man an eine entzündlich-rheumatische Erkrankung denken. Was wir dann immer schon machen können, wir können natürlich schon im Vorfeld, auch da kann man tatsächlich mal sagen, wir machen mal ein Röntgenbild. Es gibt bestimmte Befundkonstellationen im Röntgenbild, wo man wirklich auch sagen kann, okay, das spricht gegebenenfalls dafür, wir können Blut abnehmen. Es gibt viele Erkrankungen, die sich auch in bestimmten Rheumafaktoren niederschlagen, wo wir bestimmte Faktoren haben, sagen, okay, das könnte in eine rheumatische Richtung gehen. Wenn wir den Verdacht haben auf eine rheumatische Erkrankung, können wir als Orthopäden schon mal ganz unspezifisch zum Beispiel auch mal eine Behandlung mit Cortison einleiten, weil das Cortison ist ja kein Schmerzmittel, sondern ein entzündungshemmendes Medikament. Und wenn die Patienten darauf ansprechen und sagen, meine Schmerzen sind deutlich weniger geworden, seitdem ich das Cortison nehme, ist das schon auch ein Hinweis. Und bei mir ist es so, wenn ich dann das Gefühl habe, okay, von der Untersuchung her, vom Röntgenbild, positiver Cortisontest, das spricht alles sehr für Rheuma, dann schicke ich die auch zum Rheumatologen, weil da gibt es mittlerweile so spezifische Behandlungsmöglichkeiten mit Medikamenten, das ist dann zu viel für mich, da kenne ich mich nicht mehr aus. Ne? Aber im Prinzip erstmal die Erstbehandlung oder die Erstdiagnostik kann gut auch ein Orthopäde machen.
Das war jetzt alles bisher sehr spannend und auch recht viel Input. Ich habe zum Abschluss noch etwas. Und zwar werde ich öfter mal gefragt, wenn die Gelenke knacksen.
Frau Pirntek. Habe ich gesagt, das weiß ich nicht.
Hat sie. Sie wussten ja noch gar nicht, okay. Ob ich ob knackende Gelenke ein Zeichen für Arthrose sind oder ob das schlimm ist.
Also schlimm ist es in der Regel für die Mitmenschen, weil die oft sehr irritiert sind. Letztendlich sagen wir mal so, für mich gibt es so eine ganz einfache Regel. Wenn das Knacken wehtut, dann muss man auf alle Fälle gucken. Dann muss man sehr genau gucken. Dann muss man schauen, muss man auch ein Röntgenbild mal machen. Muss sagen, ist das symmetrisch? Erinnere mich wirklich, das ist schon lange her, da kam eine Mutter mit ihrem Sohn, der war 12, 13, und die erzählte wirklich, das ist so furchtbar, wenn der nachts aufsteht und mal pinkeln muss. Die ganze Familie wird wach, weil dessen Knochen so knacken. Und ich habe den wirklich von oben bis unten untersucht. Das war ein ganz normal entwickelter Jugendlicher. Die Gelenke sahen alle ganz normal. Sie hatte auch keine Fehlstellung oder irgendwas. Ich habe das dann auch mit den Eltern gesprochen. Ich habe den auch nicht geröntgt, weil ein wachsendes Gerät Röntgen, das ist ja eine furchtbare Strahlenbelastung. Das macht man wirklich nur, wenn man wirklich einen dringenden Verdacht hat, dass da irgendwas kaputt ist oder nicht richtig gewachsen ist. Da habe ich einfach gesagt, da müsst ihr ein Oberstöpsel reinmachen. Das geht nicht anders. Also das nicht schmerzhafte Knacken ist eigentlich erstmal nichts, was ein Hinweis auf eine Arthrose oder auf eine Schädigung des Gelenkes ist. In der Regel ist es so, dass es eine, wir sagen, Hypermobilität der Gelenke ist, dass die Bänder, dass die elastischer sind als normal, dass es deswegen die Beweglichkeit ein bisschen über die Normalgrenze hinausgeht und dass es dann immer mal wieder zu diesem Knacken der verschiedenen Gelenkpartner kommen kann. Also häufig ist es bei so hypermobilen Menschen, die einfach weiche Bänder haben, die haben die aber auch, damit kommen die auf die Welt. Das ist so.
Kleine Anekdote dazu. Ich hatte das eine Zeit lang, ich war öfter feiern und dann kam ich nachts nach Hause und meine Fußgelenke haben geknackt. Und dann wollte ich meine Schuhe
wurden die ertappt.
Zum Glück nicht, aber ich habe mir immer Sorgen gemacht, dass ich dabei meine Mutter nicht wecke. Genau, ich habe das nämlich in der Physiotherapie auch mal gehabt. Da hat ein Dozent gesagt, dass dann in den Gelenken, wenn sich die Gelenkflächen aufeinander bewegen und die eine erstmal bewegt wird, verschoben wird, dass der Unterdruck größer wird, so ein bisschen wie auch in der Lunge. Da funktioniert ja auch die Atmung über diesen Unterdruck. Und der wird dann vergrößert. Und diese Synovialflüssigkeit, die sorgt dann für dieses Ploppen, in dem durch den Druck eben quasi Gase freigesetzt werden. Ja.
Man hat das ja häufig auch, dieses Knacken an der Wirbelsäule. Ne? Das ist ja ein beliebter Sport, an der Wirbelsäule auch die Menschen einzurenken. Und wir haben das mal in unserer Praxis mal als Demonstrationszwecken gemacht, dass so eine der Arzthelferinnen einfach mal gesagt habe, komm, leg dich mal auf die Untersuchungssiege, ich mobilisiere dich einfach mal ein bisschen von oben nach unten, jetzt mit wirklich sehr reduzierter Input. Das hat von oben bis unten geknackt. Und das ist auch einfach, dass da ein Unterdruck in den Gelenken ist. Und wenn man da ein bisschen Druck von außen drauf gibt, löst sich diese Spannung. Das macht dieses Knack und Krach und Peng. Und das ist aber ganz normal. Das heißt jetzt gar nicht, dass die eine Blockade hatte, sondern es war einfach nur, dass ein Gelenk in dem Moment nicht ganz symmetrisch gestanden hat. Dann löst sich das alles gut. Na, die hatte auch überhaupt keine Beschwerden. Das war einfach nur mal, um zu demonstrieren, dass nicht alles, was knackt, Krankheit ist. Und dass ich da eine Blockade hatte.
Also doch nicht das knackige Alter, das daran schuld ist.
Nee, nicht nur. Nee, darauf sollte man sowieso nicht alles schieben. Das ist gemein auch den älteren Leuten gegenüber.
Ja, das war nämlich eine Anfangsfrage aus meinem Trailer, den ich gedreht hatte. Und die wollte ich im Laufe der Folgen einmal aufklären. Ich danke Ihnen auf jeden Fall für das sehr ausführliche und schöne Gespräch. Und habe jetzt auch noch weitere Ideen und Anreize für nächste Folgen. Wenn es euch gefallen hat, dann seid auch wieder beim nächsten Mal dabei.
Okay, vielen Dank und tschüss.